Hallo und herzlich willkommen zum Jenseits von Richtig und Falsch Podcast. Mein Name ist Sven Liefold, ich bin Familienarchitekt in Berlin und heute beantworte ich wieder eine eurer Fragen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Familienleben, Beziehung und Co. Ihr könnt mir gerne weiterhin Fragen zukommen lassen, am besten über Instagram. Da findet ihr mich unter sven.liefold.familienarchitekt und jetzt geht's los. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Heute starte ich mal allein den Podcast. Ich begrüße gleich meinen Gast, meine Gästin. Ich freue mich total, dass sie hier ist. Das Thema heute ist eine sehr herausfordernde Zeit für viele Eltern, nämlich die Autonomiephase ihres Kindes. Und dafür habe ich mir die absolute Expertin zu dem Thema eingeladen. Ihr habt sie schon ein paar Mal im Podcast gehört. Es ist meine ganz wunderbare Ex-Freundin und Mutter unserer gemeinsamen Kinder und jetzt auch Kollegin in meiner Praxis, Christine. Hallo Christine.
Hallo Sven.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ja, und ich freue mich total über unsere Zusammenarbeit. Ich habe ja schon lange darum geworben, dass du mit in meine Praxis kommst und jetzt hast du ja gesagt und da bin ich ganz glücklich drüber.
Schön.
Und ich wollte dich unbedingt dabei haben, weil du für mich, was das Thema Elternsein angeht, ein großes Vorbild bist und ich schon so viel von dir gelernt habe und du einfach mich da immer wieder verblüffst und also für mich da wirklich einzigartig auf dem Gebiet bist.
Wow.
Ja, meine ich ganz ernst. Ich kriege das ja auch schon lange mit. Du bist ja schon viele, viele Jahre Erzieherin und machst auch vor allen Dingen Elternarbeit da in der Kita und ich bin immer ganz begeistert, wie du da mit den Eltern ins Gespräch kommst und denen weiterhilfst und ja, da würde ich dich unbedingt auch noch in meiner Praxis dabei haben, als Sahnehäubchen obendrauf.
Dankeschön. Ich bin ganz geschmeichelt.
Ja, zu Recht. Bisher hast du noch nicht so viel über dich erzählt hier im Podcast und deswegen dachte ich, ich gebe dir mal ein bisschen Gelegenheit, was zu dir zu sagen. Also vielleicht, wo du so herkommst, bildungstechnisch, was du alles schon gelernt hast, was deine Erfahrungen angeht. Und mich interessiert natürlich, warum du jetzt gesagt hast, du arbeitest mit mir zusammen. Waren jetzt viele Fragen.
Okay, also ursprünglich wollte ich eigentlich immer Therapeutin werden. Und habe mich auch, nachdem ich erst angefangen habe zu studieren und das nicht das Richtige war, mich auch für Psychologie beworben. Ich habe mich von Anfang an immer wieder für Psychologie beworben und mein Numerus Clausus hat nie gereicht. Und habe mich dann entschieden, dass ich erstmal eine Erzieherin-Ausbildung beginne und habe die dann erfolgreich abgeschlossen und mache das auch seit 15 Jahren ungefähr und habe da natürlich sehr viele Erfahrungen gesammelt. Und habe meine Leidenschaft für den Erzieherinnenberuf eigentlich erst so richtig gespürt durch unsere eigenen Kinder, die wir miteinander haben. Mhm. Und was so mit einem passiert, was Kinder so mit einem machen und was alles so drinsteckt im Elternsein und mit Kindern aufwachsen und Kinder begleiten. Und während meines 15-jährigen Erzieherinnenseins habe ich natürlich unheimlich viele Weiterbildungen gemacht, Seminare zu gewaltfreier Kommunikation. Ich habe mich ganz viel mit Aggression und Wut beschäftigt, also alles, was sich so andockt an meine eigene Geschichte, Themen, die irgendwie in Resonanz gegangen sind und die mich vielleicht auch im Kontakt mit Kindern ein bisschen angepiekst haben, wo ich mehr lernen wollte und habe mich da weitergebildet und bin dann nach einigen Jahren des Forschens in Bezug auf kindliche Entwicklung und irgendwie Kontakt mit Kindern, bin ich in die Elternarbeit gekommen oder ich habe meine Passion für die Elternarbeit entdeckt und habe mich dann angefangen, dazu weiterzubilden. Ich habe eine Weiterbildung zur Elternbegleitung gemacht und arbeite mit Eltern zum einen im pädagogischen Kontext und arbeite mit Eltern aber auch in der Beratung zu Paarthemen und bilde mich auch weiter jetzt als systemische Paar- und Familientherapeutin und bin Stressmanagementberaterin und habe meine Leidenschaft für den Bereich der Arbeit entdeckt und habe da einfach angefangen, mehr und mehr und mehr mein Wissen zu erweitern und meinen Erfahrungshorizont.
Ich erlebe das ja auch mit, also du machst da echt viel und ich profitiere da auch immer sehr vom Austausch mit dir. Jetzt würde mich noch interessieren, warum hast du dich erst entschieden, dass du jetzt mit mir zusammenarbeiten willst?
Weil du nicht aufgehört hast zu fragen. Naja, Das ist schon ein bisschen komplexer. Ich hätte auch gern schon vor 5 Jahren angefangen, mit dir zu arbeiten. Aber da kommt mir ein bisschen meine weibliche Sozialisation ins Gehege mit Zutrauen und Dinge zu schaffen. Und da muss ich erstmal ein bisschen dran arbeiten und auch Leistungsdruck, irgendwem irgendwas zu genügen. Und jetzt habe ich mich entschieden, mich dem auszusetzen und auch in meine Fähigkeiten und Kompetenzen zu vertrauen.
Ja. Finde ich gut, dass du das machst. Und ja, ich erinnere mich jetzt, wo du sagst, ich fühle mich noch nicht kompetent genug, ich muss noch das und das machen und das lernen und das und den Schein machen und die und die Ausbildung.
Ja.
Deswegen bist du jetzt wahrscheinlich auch so gut ausgebildet. Und das würde ich sagen, reicht jetzt erstmal so ein bisschen an Vorstellung. Wir lernen dich jetzt hier noch einfach in deinem Element ein bisschen kennen, indem du uns mal so ein bisschen auf die Sprünge hilfst, was die Autonomiephase der Kinder angeht. Und vielleicht kannst du erstmal erklären, warum gibt es die Phase überhaupt und warum ist die so wichtig für die Entwicklung der Kinder?
Warum gibt es die Phase?
Also was passiert in der Phase? Das hat ja sehr auch mit Gehirnentwicklung zu tun und die Phase hat ja jedes Kind.
Jedes Kind mit einem gesund entwickelten Gehirn, ja.
Ja, genau. Ja. So, ja. Mhm. Also es hat alles seinen Grund und seine Berechtigung. Die ganzen Dinge, die auch so herausfordernd sind für uns Eltern. Und da würde mich interessieren, vielleicht auch ein bisschen für die eigene Geduld zu hören, warum das
so sein muss.
Ja.
Ja, also das ist die Zeit, in der sich das selbst entwickelt. Bevor das passiert, sind sich die Kinder nicht dessen bewusst, dass sie ein getrennter Mensch sind von der Mutter oder von dem Vater und sind sich auch nicht dessen bewusst, dass sie möglicherweise andere Dinge wollen als die Mutter oder der Vater oder die Mütter oder die Väter. Und dann verändert sich das Gehirn und dann passiert das, dass sie sich plötzlich ihrer selbst bewusst werden. Mhm. Und damit geht einher, herauszufinden, wer bin ich? Und damit geht einher, herauszufinden, was passiert, wenn ich was anderes will. Dieser Mensch, von dem ich dachte, wir sind eins, das passiert natürlich nicht so in dem Bewusstsein, aber dieser Mensch, von dem ich dachte, wir sind eins, das ist gar nicht so. Und möglicherweise will ich andere Sachen und das muss erforscht werden. Und alles, was für uns selbstverständlich ist, ist für die Kinder nicht so. Und alles muss erforscht werden, ist das Nein. Das ist ja besonders das Thema in der Autonomiephase, dass es so schwierig ist, dass die Kinder oft Nein sagen oder andere Dinge wollen oder ein anderes Tempo brauchen. Und das wissen die Kinder noch nicht. Ist das eine Nein das genau das gleiche wie das andere Nein? Die erfahren, manchmal lässt sich ein Nein umstimmen, manchmal nicht. Und das muss immer und immer und immer wieder erforscht werden, um sich selbst zu positionieren und zu wissen, okay, das bin ich und das bin ich nicht, das will ich und das will ich nicht. Und hier kann ich meine Integrität leben und hier muss ich kooperieren.
Ja.
Ja. Und es ist ein langer, herausfordernder Prozess für die Eltern, weil die sich ja erstmal oder oft, das ist nicht bei allen Kindern so, aber bei vielen dran gewöhnt haben, dass die Kinder sehr, sehr, sehr kooperativ sind und dann plötzlich nicht mehr oder auch einfach Dinge noch nicht konnten, die die Eltern erledigt haben, wo sie jetzt drauf bestehen, die selber zu machen, was natürlich oft nicht deren Fähigkeiten entspricht und viel Ausdauer und Geduld und Frust braucht.
Mhm.
Und die Kinder kommen in eine Ambivalenz zwischen, ich brauche dich, ich will dich, du musst für mich da sein, ich brauche deinen Halt und ich will es alleine machen. Und das verursacht oft so eine innere Spannung, dass ganz viel in dieser Zeit ganz viele Momente entstehen von, ja, ich will, nein, ich will nicht. Ah, ja, ich will doch, nein, ich will nicht. Und das ist ja natürlich total anstrengend,
ja.
Das mitzuerleben und nicht selber das sind ja einfach, das triggert ja viel bei einem selbst, je nachdem, was deine als Eltern Bedürfnisse in dem Moment sind.
Ja.
Und da gibt es viele Bedürfniskonflikte in der Zeit zum ersten Mal so klar.
Ja, sehr viele.
Sehr viele.
Von wann bis wann üblicherweise geht so eine Autonomiephase? Also was ich gelernt habe, ist in einer Beziehung, in jeder Beziehung, Eltern-Kind-Beziehung und in jeder Beziehung ist es ein Prozess des Kennenlernens und der hört nie auf. Aber es gibt ja schon doch so sehr intensive Zeiten und da würde mich jetzt interessieren, womit können die Eltern da so rechnen, in welchem Alter?
Na, dass es so intensiv, ganz, ganz gehäuft bei vielen beginnt, ist so um zwei rum, bei manchen mit 1,5 und es geht vielleicht bis 3,5, 4 intensiv Und es gibt diese Phasen immer wieder neu, immer wieder, wenn sich was neu kalibriert im Gehirn, was Neues entwickelt, gehen Kinder durch diese Phasen. Also das ist nicht nur diese eine Autonomiephase und dann kommt die Pubertät. Da gibt es ganz viele Phasen zwischendrin, wo das wieder ein Thema ist, wo die Kinder wieder ein Stückchen mehr Freiraum wollen, weil sie wahrnehmen, sie verstehen mehr, sie können mehr einschätzen und dann ausprobieren, wie weit kann ich meinen Spielraum erweitern. Also das ist eigentlich was, was einen die ganze Elternschaft durch begleitet, würde ich sagen. Aber so entwicklungspsychologisch ist das so 1,5 bis 4 ungefähr festgelegt als Autonomiephase.
Okay, danke.
Ja. Und ich liebe die Autonomiephase total, Kinder zu erleben, Kinder neu kennenzulernen und Eltern zu begleiten mit ihren Kindern, weil da einfach nochmal eine ganz neue Tiefe in der Beziehung entstehen kann. Mit sich selbst, mit seinen Kindern, mit seinen Partner, Partnerin, mit der Familie.
Ja, und warum begeistert dich das so?
Weil die Konflikte, die entstehen, dadurch, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt, die oft irgendwie eine Hilflosigkeit führen, weil es einerseits den Wunsch gibt, ein glückliches Kind zu haben und auf der anderen Seite auch den Wunsch gibt, selber glücklich zu sein und man oft einfach in einer Dilemma-Situation ist, wo entweder keins der beiden möglich ist oder aber eins möglich ist, aber das andere nicht geopfert werden soll. Und das gibt die Möglichkeit zu gucken, was steht denn dahinter? Worum geht es denn hier? Was wird denn da angepiekst? Und was ist denn die Geschichte? Und wo ist hier die Verantwortung? Und also was sind die Themen, die diese Konflikte mit sich bringen? Und ich habe einfach einen großen, innigen Wunsch, in die Tiefe zu forschen und zu gucken, was steht denn dahinter? Was steht denn hinter dem, was uns an der Oberfläche backt und in den Wahnsinn treibt oder wütend macht oder traurig macht oder all diese Gefühle von Ablehnung oder unwichtig? Was steht denn da dahinter? Was hat das mit uns zu tun? Und wie können wir dafür sorgen, uns besser kennenzulernen und mit dieser Situation, in dieser Situation verantwortungsvoll zu handeln und in Frieden zu sein?
Und die Ebene ist ja auch total wichtig und aus meiner Erfahrung fast noch wichtiger als die Ebene, okay, wie begleite ich mein Kind da gut? Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, weil es ist ja auch für Eltern eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Wie ich mich erinnere und wie ich Eltern auch erlebe, dadurch, dass wir als Eltern selber so herausgefordert sind, vergessen wir auch manchmal, dass es fürs Kind auch eine Herausforderung ist. Und wir sind dann so sehr wir wollen, dass alles gut funktioniert in der Phase. Und dadurch verpassen wir oft auch die Chance, wovon du gerade gesprochen hast. Was kann ich da lernen über mich, über meine Reaktion? Und was passiert da in mir eigentlich, wenn das Kind einfach macht, was es will? Ja, man ist ja da ultimativ mit einer gewissen Ohnmacht konfrontiert und in einem totalen Konflikt von, okay, ich bin verantwortlich fürs Kind. Ja, und das Kind ist definitiv nicht in der Lage, alles berücksichtigen zu können und achtsam zu sein und vor allen Dingen die Konsequenzen schon zu wissen, die das eigene Handeln hat. Also ich muss aufpassen und gleichzeitig macht das Kind nicht, was ich will. Ja, ja. Also ich will ja eigentlich das Beste, ich will mein Kind beschützen und das erkennt das einfach nicht, dass ich es ja nur gut meine.
Ja, ich glaube, was dahinter steht, ist Orientierungslosigkeit. Ich glaube, die Elterngeneration. Es gibt eine Entwicklung, aber die Elterngeneration in den letzten Jahren, die ist einfach gerade in so einer Übergangszeit. Viele sind auf eine bestimmte Art und Weise erzogen worden, oft noch mit einer klaren Regeln, Strukturen und einer klaren Vorstellung, das ist richtig, das macht man so und das macht man nicht. Und es ist inzwischen für viele Eltern klar, okay, so will ich nicht mein eigenes Kind erziehen oder so will ich nicht Familie gestalten. Und es gibt auch schon, ne, es gibt ja schon total schöne Richtungen, wie das anders gehen kann. Beziehung statt Erziehung oder so, aber das sind oft so Schlagworte, die so schwer sind mit Inhalt zu füllen und was eigentlich damit gemeint ist und was für eine Haltung dahinter steht oder was das konkret heißt für bestimmte Situationen, in denen ich eben mich ohnmächtig fühle und vielleicht in alte Muster verfalle. Und das schafft so eine Orientierungslosigkeit und es ist gerade echt herausfordernd, als Eltern klar zu wissen, was will ich und wo will ich hin und wie gehe ich mit Situationen um, mit denen ich nicht so umgehen will, wie ich es erfahren habe, aber ich weiß nicht so richtig, was ich tun kann.
Ja, stimmt. Also den häufigsten Struggle, den ich erlebt habe und immer auch noch immer mal wieder erlebe, ist, ich will mein Kind wirklich ernst nehmen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es nimmt mich nicht ernst.
Ja.
Und dann kommen so Mechanismen hoch, wo man auch die angelernten Muster, wo man das dann als Respektlosigkeit interpretiert. und persönlich nimmt. Mhm. Und das ist dann immer das, wo ich merke, okay, da geht es halt nicht weiter, wenn ich dann das Kind irgendwie beschuldige oder da mir Gerechtigkeit einfordere.
Mhm. Mhm.
So, das funktioniert mit Kindern einfach nicht. Und ich habe mir gedacht, wir gehen einfach, um ein bisschen von diesem Theoretischen auch wegzukommen, ein bisschen ins Praktische.
Ja.
Und gucken uns so ein paar Fragen an, die es so dazu gibt.
Ja, okay.
Die ich oft höre. Ich habe da mal so ein bisschen gesammelt. Ich würde mal anfangen mit eigentlich dem allerwichtigsten Thema, was bei 90% immer vorkommt, nämlich das Thema Regeln, Grenzen, Konsequenzen.
Mhm.
Und vor allen Dingen das Thema Grenzen setzen. Also da gibt es zum Beispiel die Frage, wie setze ich Grenzen, ohne die Autonomie meines Kindes zu unterdrücken?
Das ist ja ein bisschen das Frustrierende in Beziehungen, egal ob Eltern-Kind-Beziehungen oder Erwachsenen-Beziehungen untereinander. Es gibt leider kein Rezept.
Mhm.
Wenn du A tust, wird B passieren. Das gibt es einfach nicht. Da muss ich leider alle enttäuschen. Wir können über Grenzen und Autonomie sprechen.
Ja, gerne. Was für mich da noch, also mich immer so ein Leitstern ist der Satz, der ist, glaube ich, von Jesper Juhl, also ist jetzt sinngemäß, es geht nicht ums Grenzen setzen, sondern wir alle haben Grenzen.
Ja, ja.
Und dann geht es da eher darum, wie gehe ich damit um, dass wir Grenzen haben?
Ja, genau.
Was ist denn da so dein Ansatz?
Wie ich Grenzen habe, statt Grenzen zu setzen?
Also wie mache ich das zum Beispiel? Ich habe meinem Kind, was weiß ich, schon mehrmals Sachen gesagt und das ist so und so, was machen soll oder was nicht machen soll und das macht es einfach immer wieder und ich habe es gerade eilig und brauche das, dass das Kind unbedingt jetzt das tut, was ich will.
Mhm.
Wie kann ich damit umgehen?
Mhm. Wenn du mich das fragen würdest als Elternteil, dann würde ich erstmal ganz viele Fragen stellen, wie konkret die Situation ist und worum es geht. Nehmen wir mal die Situation, genau, du willst morgens los und das Kind will aber noch spielen. Und die einzige Idee, die du im Kopf hast, wie du jetzt losgehen könntest, wäre, das Kind zu nehmen, zu packen und ins Auto, aufs Fahrrad oder was weiß ich, zu setzen und das alles quasi ohne Bereitschaft des Kindes zu machen, um loszukommen. Und da würde ich erstmal rausfinden, wie viel Zeit gibt es denn morgens? Wie ist denn der Morgen strukturiert? Wie ist der Morgen gestaltet? Ne? Gibt es eine Routine, an der das Kind sich orientieren kann? Da gibt es ganz viele Tricks, wie man oder ganz viele Tipps, wie man Routinen herstellen kann, die das dem Kind erleichtern. Dann, was wichtig ist mit Kindern, ist Zeit einplanen und Zeit geben.
Mhm.
Und in Momenten, die zeitsensitiv sind, den Druck rausnehmen. Und das geht nur, indem man die Zeitspanne vergrößert. Und es wird auch immer wieder Momente geben, wo einem das nicht gelingt. Und wo man vielleicht doch mal das Kind nimmt und auf eine Art sich verhält, wo man sich hinterher darüber ärgert, wenn man das nicht machen wollte und sich einfach zu erlauben, auch mal einen Fehler zu machen und nicht damit zu hadern, ewig lang. Und dann aber auch runterzugehen zum Kind und zu sagen, es tut mir total leid, ich weiß gerade nicht weiter, ich nehme dich jetzt mit, weil das ist so wichtig, warum auch immer, wenig Worte und dann das einfach machen und das Kind informieren, das passiert hier gerade und es ist nicht die beste Lösung, jetzt ist es aber gerade die einzige, die mir einfällt und es tut mir leid. Oder auch hinterher zu sagen, das war einfach zu harsch, das war zu grob. Das war nicht in Ordnung von mir. Ich war gerade irgendwie überwältigt oder überfordert. Tut mir leid.
Ja.
Das kann passieren.
Mhm. Also.
Kinder sind sehr vergebungsvoll.
Und das vor allen Dingen fällt es ihnen leicht, wenn wir unsere Fehler zugeben können.
Ja, und dafür Verantwortung übernehmen.
Ja.
Ja.
Und also Fehlerfreundlichkeit, auch Fehler zugeben und sich entschuldigen, Zeit, habe ich gehört.
Ja.
Und dann noch wenig Worte.
Wenig Worte, genau. Also wenig Erklärung und zu gucken, wo befindet sich das Kind gerade. Wenn das Kind gerade einen emotionalen Ausbruch hat, weil irgendwas entgegen seiner Bedürfnisse ging oder warum auch immer, dann kann man sich sparen, auf der rationalen Ebene zu argumentieren. Das wird das Kind in dem Moment nicht erreichen. Dann brauchst du was anderes. Dann brauchst du erstmal Dasein, Annahme, Empathie und alles andere kommt später.
Und wie kann man die zeigen, die Annahme und die Empathie, anders als durch Erklärung?
Ja, gar nicht durch Erklärung.
ich erinnere mich an mich.
Ja.
Und ich erlebe auch viele Eltern, dass der Glaube steht, okay, wenn ich es erkläre, dann versteht das Kind.
Ja.
Und dann ist es auch für das Kind nicht schädlich.
Ja. Ja, ich kann ja mal ein Beispiel nennen ein Kind hat morgens Abschiedsschmerz und die Eltern erklären dem Kind, aber ich komme ja bald wieder oder du bist doch so gerne hier. In der Kita zum Beispiel, du bist doch so gerne hier oder du hast dich doch heute früh schon drauf gefreut oder wir haben doch heute früh ausgemacht, dass du nicht weinst. All diese Sachen, ne, irgendwie, die helfen sollen, dass sich das Kind beruhigt, weil es ja wirklich schwer ist, das auszuhalten, dass das Kind so einen Trennungsschmerz empfindet und dann einfach zu gehen, ist ja super schwer für Eltern und es würde sehr helfen, wenn das Kind in dem Moment einfach sagt, okay, du hast recht, ich höre jetzt auf, damit du gut gehen kannst. Das passiert in der Regel nicht.
Und manche Kinder machen das.
Manche Kinder machen das, genau. Oft passiert es nicht und dann ist es sehr schwierig und Empathie geben, also dann von der rationalen Ebene runterkommen, um beim Kind zu sein, wäre zum Beispiel zu sagen, du bist jetzt echt traurig, dass ich gehe oder eigentlich wünschst du dir, dass ich den ganzen Tag mit dir zusammen bin, oder? Und dann einfach das aufzufangen, was beim Kind los ist, indem ich das ausspreche. Dann kann auch das Kind irgendwann später solche Sachen selbst aussprechen, weil es gelernt hat, Worte zu finden für das, was gerade passiert.
Ja.
Und das alles zu machen und dann irgendwann zu sagen, und ich gehe jetzt trotzdem, ich will heute arbeiten und ich gebe dich jetzt zu Christine und die ist für dich da. Und dann passiert das nicht immer einvernehmlich, weil die Kinder sich ja in dem Moment was anderes wünschen. Aber wenn ich als Erwachsener entscheide, ich gehe aber jeden Tag wieder neu zur Arbeit, das ist ja eine bewusste Entscheidung und ich finde es wichtig, sich bewusst zu machen, ich gehe arbeiten, weil ich zum Beispiel meine Miete bezahlen will. Also es ist eine bewusste Entscheidung und dem Kind auch nicht zu sagen, ne, ich muss das jetzt machen, ich will ja eigentlich auch mit dir zusammen, nee, ich will arbeiten gehen.
Mhm.
Und Christine ist jetzt für dich da, die fängt das auf, du bist hier gut aufgehoben.
Ja.
Und dann mache ich weiter, dann mache ich genau das gleiche, sage, oh Mann, du wolltest, dass die Mama den ganzen Tag bei dir bleibt, oder? Ja, ja. Und du findest jetzt echt blöd, dass sie geht, und so. Und dann kann alles raus und dann beruhigt sich das wieder.
Ja.
Und das kann man auch in jeder anderen Situation, sogar mit den Erwachsenen, das ist nichts, was aufs Kind bezogen ist.
Genau.
Einfach den Menschen da abholen, wo er gerade steht und das aussprechen, was da gerade möglicherweise los ist.
Ja. Das erlebe ich auch. Bei Erwachsenen brauchen das ganz genauso. Meistens ist es das Hauptding, worum es geht. Ich möchte erstmal gesehen und anerkannt werden mit dem, was hier bei mir gerade los ist.
Ja. Und oft ist es so, dass da so eine Sorge besteht, wenn ich das jetzt ausspreche, dann muss ich das auch erfüllen. Das heißt, wenn ich Empathie gebe, muss ich auch das erfüllen, was der andere sich wünscht. Das kenne ich insbesondere aus Erwachsenenbeziehungen.
Mhm.
Aber da gibt es halt irgendwie so eine Sperre. Und das heißt, ich kann empathisch sein und gleichzeitig sagen, es geht trotzdem nicht, ich kann dir jetzt deinen Wunsch nicht erfüllen. Oder ich will es auch vielleicht einfach nicht, aber ich sehe das, wie es dir geht.
Ja, also Verständnis heißt nicht gleich Zustimmung.
Mhm.
Ja, und leider haben wir alle oft erlebt, dass das das Gleiche ist. Und deswegen erlauben wir uns kein Verständnis, weil wir glauben, wir müssen das dann machen.
Ja. Mir fällt da auch noch ein Beispiel ein von einer Situation, die ich erst vor kurzem miterlebt habe oder mitbegleiten durfte auch. Da ging es einer Mutter auch sehr ans Herz, dass ihr Kind so geweint hat morgens beim Abschied und es war sehr schwer für sie auszuhalten und sie wollte natürlich ihr Kind dazu bringen, morgens nicht zu weinen.
Mhm.
Und das mit Gesprächen zu Hause oder auch in dem Moment irgendwie appelliert daran, auf einer rationalen Ebene, warum das jetzt eine gute Idee wäre, einfach auch fein in den Tag zu gehen, ohne diesen Trennungsschmerz. Und mit der hatte ich vor kurzem ein Gespräch darüber und vielleicht ist das auch was hier ganz gut herpasst, wie wichtig das Weinen für die Kinder ist.
Mhm.
Weil die Autonomiezeit wird von viel Weinen begleitet, weil es einfach viel Spannung in diesem kleinen Menschen gibt und viele Konflikte, die plötzlich irgendwie auf Basis von Bedürfnisunterschieden zustande kommen. Und das Weinen ist eine Regulation des Körpers auf Stress. Also die Kinder haben Stress. Wir können nicht verhindern, dass die Kinder in dieser Zeit in Stressmomente kommen. Das ist einfach die Sache an sich, ne?
Ja.
Diese innere Spannung zwischen Nähe und Autonomie. Und indem Kinder weinen, regulieren sie ihren Stress. Das heißt, der Körper, das ist eine körperliche Regulation, um den Stress wieder loszulassen. Ich finde, wir sollten alle ein bisschen mehr weinen, weil dann bleibt der Stress nicht hängen im Körper.
Ja.
Und nur durch dieses Weinen als Ausdruck, hier ist Stress und der muss reguliert werden, kann wieder Balance und Frieden im Körper entstehen und es ist wieder Platz, sich was anderem zuzuwenden. Und in dem Moment, wo ich dem Kind oder dem Menschen das Weinen nehme, bleibt es stecken. Es bleibt stecken und es überträgt sich auf andere Situationen, jetzt auf die Kita bezogen, sei es, ne, das Kind hat jetzt gelernt, ich sollte lieber nicht weinen, weil das macht meine Mama traurig. Also versuche ich ganz viel, die Kinder wollen ja kooperieren, die versuchen also ganz viel, um nicht zu weinen. Die geben sich richtig Mühe.
Ja.
Je kleiner die sind, desto weniger gut klappt das. Aber je größer die werden, desto besser klappt das. Und dann ist aber der Stress im Körper und das heißt, kommt jemand und stürzt meinen Turm und kriegt er eine gewatscht.
Die Spannung muss abgebaut werden.
Die Spannung muss abgebaut werden. Ja. Und wenn die nicht rausgeweint werden darf, und Weinen ist einfach das erste ultimative Tool, das haben Kinder mit ihrer Geburt, haben die das als Regulationsstrategie, damit kommen die auf die Welt. Und das ist das, worauf die zuerst zurückgreifen. Und über die Zeit lernen die neue Strategien, das machen die auch, das brauchen die gar nicht so sehr anerzogen kriegen, das gucken die sich einfach bei uns ab, wie wir das so machen. Und wenn die das dürfen, dann ist es fein. Dann haben die ihren Schmerz rausgeweint und dann ist es gut. Dann können die sich was Neuem zuwenden und hängen da nicht fest.
Ja.
Und ansonsten bleiben die da drin und es gibt so viele Konflikte über den Tag und ne, das Stresslevel bleibt einfach erhöht.
Und hat das der Mutter geholfen?
Ja.
Ja, danke für das Beispiel. Wir haben jetzt nicht die Zeit, alle Fragen zu beantworten, aber ich suche mal noch eine raus hier. Ja, was ist denn mit der hier zum Beispiel? Was mache ich, wenn mein Kind Risiken eingehen möchte?
Risiken eingehen möchte, wie auf die Straße rennen, wo Autos fahren oder wie auf dem Baum klettern.
Oder ich will das selber, ich will selber den Herd anmachen oder alles, also alles, was ein Risiko beinhaltet.
Ja, ja.
Die wissen das ja noch nicht, dass es ein Risiko ist, ne?
Ja, ja. Spannend, weil ich glaube, da würden wir zwei auch unterschiedliche Antworten geben.
Gucken wir mal.
Ich finde es total gut, wenn Kinder mutig, oder vielleicht ist mutig ist das falsche Wort, wenn Kinder neugierig sind, Risiken einzugehen. Und da finde ich es total wichtig zu differenzieren. Ne? Ich würde ganz klar gucken, wo liegt meine Verantwortung. Ich würde das Kind nicht ausprobieren lassen, alleine über die Straße zu gehen mit zwei und einzuschätzen, ob ein Auto kommt oder nicht, weil dazu sind sie einfach kognitiv noch nicht in der Lage.
Ja.
Ne? Und ich würde aber, wenn sie neugierig sind, ihre Banane selber oder einen Obstsalat mitzumachen, zusammen zu kochen mit einem scharfen Messer, da würde ich einfach eine Umgebung schaffen, die das sicher gestaltet und dabei sein und das gemeinsam begleiten.
Mhm.
Da kann man ja auch erstmal eine Banane mit einem Buttermesser schneiden, bevor man mit einem scharfen Messer einen Apfel schneidet zum Beispiel.
Mhm. Okay. Und was mache ich zum Beispiel, wenn ich, nehmen wir mal das mit der Straße, ich will, dass das Kind an die Hand kommt, weil ich Angst habe, dass es losrennt und das Kind will aber einfach nicht.
Mhm.
Was mache ich denn in so einer Situation?
Das kommt ein bisschen auf die Beziehung an und darauf, wie viel Raum schon Machtkämpfe hatten. Das passiert ja in der Autonomiephase, kann man ja ganz leicht in Machtkämpfe reinrutschen. Mhm. Da habe ich auch nachher noch ein gutes Beispiel. Also es ist auch keine universale Antwort. Ich kann sagen, was ich machen würde.
Ja.
Ich würde warten, bis das Kind bereit ist, mir die Hand zu geben. Ich würde nicht sagen, du kannst das noch nicht, ich mache das für dich. Oder du kannst noch nicht alleine über die Straße gehen. Ich würde sagen, ich brauche das für meine Sicherheit, dass ich mit dir an der Hand gehe. Anders gehe ich mit dir nicht über die Straße. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist.
Mhm.
Und dann würde ich mir die Zeit nehmen. Und wenn ich die Zeit nicht habe, dann würde ich sagen, ich nehme dich jetzt auf den Arm und trage dich rüber. Wir müssen los.
Mhm.
Und das würde ich alles sanft tun und ohne grob zu sein, um das Kind. Ich würde das Kind nicht spüren lassen, das ist jetzt hier eine Bestrafung, sondern ich würde da einfach liebevoll und klar und bestimmt sein. So würde ich das machen.
Mhm. Schönes Beispiel. Das mit den Machtkämpfen hast du gerade angesprochen, das finde ich auch total wichtig, dass wir da noch drüber reden.
Mhm.
Du meinst, du hast auch direkt noch ein Beispiel dafür?
Ja, ich habe auch, das war auch vor kurzem, es war auch in der Kita, mit einem Kind, das hat was in den Mund genommen, das war so ein Papierstück, von dem ich nicht wollte, dass es das in den Mund nimmt und hat es gekaut. Und ich bin runter zum Kind gegangen und habe gesagt, dass ich das nicht will und dass ich will, dass es das wieder ausspuckt, damit wir das in den Müll tun können. Und das Kind hat gesagt und hat sich den Mund zugehalten. Und ich habe gedacht, okay, das hält sich jetzt den Mund zu, weil es damit rechnet, möglicherweise, dass ich es aus dem Mund raushole.
Mhm.
Und ich hätte in dem Moment den Weg gehen können und da einen Machtkampf draus werden lassen können, indem ich auf das Kind weiter einrede und vielleicht sogar über die Grenze gehe, weil ich die Hand wegziehe.
Also die Hand wegnehmen und aus dem Mund raus.
Und aus dem Mund raushole.
Ja.
Das wäre vielleicht auch eine andere Geschichte gewesen, wenn es eine Wespe gewesen wäre oder so. Aber das war einfach nur, was ich nicht wollte, was es runterschluckt und was es lange im Mund behält. Und dann habe ich dem Kind gesagt, ich will, dass das in den Müll kommt. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, es aus dem Mund rauszuholen. Und dann habe ich mich abgewendet, aber ich bin beim Kind geblieben, um auch zu beobachten, was es macht. Und hat dann ganz kurz danach gesagt, bereit. Und hat das Papierstück aus dem Mund geholt und hat es mir gegeben. Mhm. Und das ist für mich so ein bezeichnendes Beispiel, was besonders in der Autonomiephase sehr relevant ist, ist einfach dem Kind Zeit zu geben, von seinem Nein ins Ja zu kommen. Das passiert. Kinder kooperieren bis zur Pubertät in der Regel. Und manche, je nachdem, wie wichtig die eigene Integrität ist und wie viel Raum sie auch dafür kriegen, die auszuleben, dauert es länger oder kürzer. Aber es kommt. Also es kommt. Es braucht einfach nur Zeit. Wenn man nicht Druck macht und nicht auf das Kind einredet, dann sind die in der Regel ziemlich schnell bereit, das zu tun, was man will.
Ja, mir fällt da dieses berühmte Zitat von Jesper Juhl ein. Wenn wir nicht Nein sagen dürfen, dann können wir auch nicht Ja sagen, dann können wir nur Jawohl sagen.
Mhm. Ja, ja.
Ich finde, das trifft es so gut.
Ja.
Vielleicht noch ganz kurz ein bisschen Erklärung, warum sind diese Machtkämpfe so schädlich? Also erstmal, warum passieren die ständig und warum geht es tatsächlich nicht um Macht in diesen Fällen? Hast du da noch ein paar Worte zu?
Die passieren ständig, weil Eltern, ganz, ganz viele Eltern ganz tief internalisiert haben, das Kind darf mir nicht auf der Nase rumtanzen. Und das in Verbindung mit, wenn es nicht tut, was ich sage, tanzt es mir auf der Nase rum. Und ich bin nicht mehr die Autorität und ich fühle mich nicht respektiert. Und Respekt, das triggert oft ein Respektthema an. Mhm. Und dann kommt es zum Machtkampf, weil man muss beweisen, dass man also als Elternteil dasjenige ist,
Bestimmerin.
Genau, der die Bestimmerin, genau. Und dass das klar ist fürs Kind, dass es eine Hierarchie gibt.
Mhm.
Und dann kommt das zustande, dass man anfängt zu kämpfen und dann in diesen Machtkämpfen auch oft übergriffig wird, entweder in Form von, ich nehme dich jetzt, ich pack dich jetzt, ich hole dir jetzt was aus dem Mund, oder in Form von Shaming, ne, in irgendeiner Form von
Beschämung.
Ja, genau, dass man irgendwas sagt, was verletzend ist, irgendwas, was das, ne, irgendwie beschuldigt oder was irgendwie, es gibt ja so viele Kommunikationsstrategien, um jemand anderen zu manipulieren und die werden dann alle aus der Kiste geholt. Gar nicht, weil man seinem Kind schaden will, sondern weil man so hilflos und verzweifelt ist und das ist echt ein schwer auszuhaltendes Gefühl. Und das ist, wenn man Elternsein als Einladung für eigenes Wachstum sehen will, ist das, glaube ich, die größte Herausforderung, Ohnmacht auszuhalten und Hilflosigkeit auszuhalten und einen Umgang damit zu finden, ohne den anderen zu schaden.
Ja, ich finde es ganz wichtig noch zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn das mal passiert. Ne? Und im Stress.
Es wird passieren.
Und ja, noch treffen da, genau, es wird passieren. Und das ist nicht das Schädliche. Das Schädliche ist, wenn wir das nicht reflektieren und nicht daran arbeiten und nicht dem Kind signalisieren, wir wollen anders reagieren und wir wollen es ernst nehmen.
Ja. Was die Machtkämpfe mit den Kindern machen, ist, ich bin nicht selbstwirksam.
Mhm.
Ich kann nicht darauf vertrauen, zu wissen, was gut für mich ist, weil jemand anderes kommt und bestimmt und weiß es besser. Und es ist in Ordnung, mich so zu berühren. Ne? Angenommen, die Situation passiert, das Kind hat irgendwas im Mund, was tatsächlich gefährlich ist und wo es einfach keine Chance gibt zu warten und ich nehme das raus und ich komme aber nicht hinterher und sage, das war grob, es tut mir leid, dann alles, was der Erwachsene macht, was nicht reflektiert ist, auch wenn es übergriffig war, signalisiert dem Kind, es ist okay, mich so zu behandeln und das ist einfach in Bezug auf Kinderschutz, in Bezug auf Schutz später auch, wenn man erwachsen ist oder wenn man heranwächst vor Missbrauch.
Ja. Also es beschädigt das Gefühl und das Wahrnehmen und das Ernstnehmen der eigenen Grenzen und Fähigkeiten.
Ja, genau. Das war jetzt long story short. Genau, vielen Dank.
Du hast das schöne Beispiele genannt, fand ich jetzt auch wichtig. Ja. Mhm. Deswegen,
das sind meine Grenzen und die sind okay. Und es ist gut, dass ich die habe und ich darf die aufzeigen. Und das ist super wichtig.
Und es geht nie um Macht. Mhm. Es geht immer um Integrität und um Beziehung.
Ja. Das kommt ganz schnell, dass der Gedanke kommt, das Kind will mich provozieren. Das machen Kinder nicht, die wollen nicht provozieren. Es kann so sehr so wirken, aber das ist nicht die Intention der Kinder. Das ist viel zu gefährlich, die Beziehung zu jemandem zu riskieren, der sich um einen kümmert. Das ist einfach nie, egal wie auch immer es scheint, das ist niemals die Intention des Kindes. Die wollen immer kooperieren und geliebt werden und Bestätigung und Annahme und Zuwendung.
Und warum macht es das dann trotzdem? Also warum verhält sich es dann so?
Der Gedanke kommt,
naja,
zum großen Teil hat es mit eigenen Erfahrungen zu tun, weil einem das selbst unterstellt wurde als Kind. Das, was wir als Kinder nicht gekriegt haben oder auch als Erwachsene, aber es beginnt ja oft schon in der Kindheit, dass es so schwer anderen zuzugestehen. Und wenn wir nicht Empathie gekriegt haben, wenn uns unterstellt wurde, du bist faul, du bist unfähig, du bist dumm, dann ist es echt schwer, anderen das zu geben, was selbst bei einem leer ist, wo der Bedürfnistopf leer ist.
Ja.
Und da ist es halt dran zu gucken, okay, was ist da bei mir los? Ich kann das gerade nicht leisten. Ich gehe mal in meine eigene Geschichte.
Ja, finde ich gut, dass du das jetzt noch gesagt hast, auch wenn es gar nicht die Frage war. Also finde ich wirklich wichtig. Ich dachte, vielleicht hast du noch ein Beispiel dafür, was könnte dahinter stecken, wenn hinter dem Verhalten des Kindes, wenn wir das Gefühl haben, es will mich gar provozieren?
Oh, ganz viele Dinge.
Mhm.
Zum Beispiel könnte dahinter stecken, ich bin nicht klar. mit dem, was ich will und was ich nicht will. Ne? Manchmal,
ich als Elternteil bin ich klar.
Zum Beispiel sage ich, dass ich was nicht will, aber ich sende doppeldeutige Botschaften, ich verhalte mich anders. Mhm. Oder ich weiß vielleicht gar nicht so richtig, was ich will. Oder heute will ich so, morgen will ich so und bin ganz unstet. Oder was mir auch oft begegnet, ich zeige mich nicht in meiner Authentizität. Das heißt, ich bin wütend, aber bleib so seierig, sag ich jetzt mal so, abwerten, in meiner Sprache, ne? Mhm. Und oft ist es Klarheit.
Quasi ist das Signal, ich kann dich nicht sehen, ich kann dich nicht klar sehen.
Ja, das ist definitiv meine Erfahrung aus den letzten 15 Jahren mit unseren Kindern und mit der Arbeit. Wenn die Kinder mich nicht sehen können, dann wird so lange an meinen Grenzen rumgekratzt, bis ich sage, hier bin ich, das bin ich und hier fange ich an und hier höre ich auf. So.
Super.
Und solange ich das nicht mache, hören die nicht auf zu forschen.
Ja, das ist auch meine Erfahrung.
Ja.
Ich merke, ich könnte echt noch Stunden mit dir hier reden.
Ja, macht Spaß.
Ja, wirklich sehr. Und ich will aber langsam zum Ende kommen, damit es nicht so lang wird. Aber ich hätte trotzdem noch ein Thema, wo, mal gucken, ob es das jetzt noch an die Länge zieht. Mhm. Und zwar ist ja dann oft das Thema konsequent sein.
Mhm.
Also das Problem ist, dass das Kind so ist, dass du nicht konsequent genug bist. Und der Gedanke könnte jetzt auch durch dein Beispiel aufkommen.
Ah, stimmt.
Wenn du sagst, okay, vielleicht bin ich klar genug.
Mhm.
Okay, die Lösung ist jetzt, ich muss einfach konsequent sein.
Mhm.
Was sagst du denn dazu?
Ja, ich finde, ich muss konsequent sein mit meiner Eigenverantwortung.
Wie meinst du das?
Das meine ich, also ich bin selbst ein Mensch, heute sage ich ja und morgen sage ich dann vielleicht nein.
Ich kann das bestätigen.
Und konsequent mit meiner Eigenverantwortung ist, heute bin ich echt gut drauf. Ich hatte einen super Tag. Ich fühle mich heute total leicht. Ich sage heute ja zu allem. Und morgen ist es aber so, jetzt habe ich hier schon 3 Konflikte gehabt. Ich bin total zu. Ich konnte mich überhaupt nicht gut um mich kümmern. Ich will jetzt nicht. Ich will jetzt kein Buch vorlesen oder ich will das jetzt nicht erlauben. Ich will nicht. Und indem ich aber ganz klar mit mir bin und mit meiner Verantwortung, damit können Kinder total gut umgehen. Die brauchen nicht immer die gleiche Antwort zu allen Dingen.
Finde ich eine super Erklärung. Und was dafür ja so wichtig ist als Voraussetzung, ist, dass wir als Eltern uns selber gut spüren können.
Und spüren lernen.
Und das kann man auch lernen. Zum Beispiel bei dir, bei mir.
Ja.
Und ist für mich wirklich ein großer, großer Grundbaustein in dem Ganzen. Besser in Beziehung sein. Zu mir und zu anderen, zu unseren Kindern, zum Partner, Partnerin.
Ja.
Dann würde ich sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Also wir können ja auch gerne nochmal eine Folge machen.
Ja.
Auch gerne von den ZuhörerInnen, schickt uns Fragen, wenn ihr generell tief in das Thema eintauchen wollt, wenn ihr da an euch arbeiten wollt, schreibt Christine, vereinbart ein Erstgespräch mit ihr.
Gerne.
Und die kann euch da richtig, richtig gut weiterhelfen und da hat noch ganz viel Material auf Lager, was wir jetzt nicht alles in der Folge unterbringen können.
Ja.
Ja. Ist dir noch irgendwas wichtig zu sagen?
Nichts Kurzes.
Nichts Kurzes?
Jetzt bin ich so warm gelaufen.
Ja. Okay. Dann würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und ich freue mich, dass du dabei bist. Und kann jedem nur ans Herz legen, dich von dir begleiten zu lassen. Da werden echt Türen zu ganz anderen Dimensionen aufgemacht, im Elternsein, in Beziehungen sein. Und also ich kann sagen, ich habe mich entwickelt von, es ist anstrengend, Eltern zu sein, es macht mir keinen Spaß, zu, ich habe richtig Bock auf Familie und das ist einfach großartig und ich freue mich jeden Tag auch über die Konflikte, die es gibt. Und das habe ich zum großen Teil auch wirklich dir zu verdanken.
Oh. Ah, ich weiß noch, ich habe noch eine Sache. Viele Themen, die sich zwischen Eltern und Kind zeigen, sind auch Themen, die man gut übertragen kann auf Paarbeziehungen.
Ja, ganz wichtig, genau. Ja. Also wenn man sich immer wieder in Konflikt wiederfindet, sollte man auch mal gucken, was ist gerade zwischen uns hier los.
Ja. Ja, das hat jetzt gar keinen Raum gehabt, aber das...
Das können wir eigentlich, glaube ich, zu jeder Frage, zu jedem Thema, was Eltern-Kind-Beziehung angeht, können wir überall unten runterschreiben. Ja.
Mhm.
Okay, dann nochmal. Vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und bis bald.
Tschüss.
So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen, oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.